Dog Sounds, Neues aus dem Dogpound.
Herzlich willkommen aus den Thomas Nowak Studios zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, wir haben die erste klare Niederlage in dieser Woche zu besprechen. Die Browns verlieren mit 14 zu 38 zu Hause gegen die Los Angeles Chargers. Das werde ich nicht alleine tun, denn zum Wundenlecken ist auch heute Arne wieder mit dabei. Hallo.
Guten Abend allerseits.
Und ebenfalls mit dabei unser Chefanalyst Mike. Hi.
Guten Abend.
Ja, die erste klare Niederlage, wie ich schon gesagt habe, 14 zu 38, man sagt so schön, da hat man mal so richtig einen auf den Deckel bekommen. Ich glaube, damit ist auch ganz, ganz viel Euphorie plötzlich ein bisschen dahin geflogen, die vorher da war, gerade wenn man so in Richtung Playoffs geschaut hat. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen erstmal nicht das Thema sein. Auch war es, glaube ich, das erste Mal und das erste Spiel, dass man sagen kann, auf allen Ebenen hat das eigentlich nicht zusammengepasst. Da reden wir auch später nacheinander drüber. Da hat, glaube ich, auch ganz viel dieses Mal mit den Coaches zu tun. Aber fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an, nämlich mit den Special Teams. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja zeitversetzt geschaut, ungefähr so 2 Stunden, weil ich da erst nach Hause gekommen bin. Ihr hattet das denn ja quasi alles fast schon hinter euch. Ich habe dann diesen Kickoff gesehen, Peppers, der den Ball in der Endzone fängt und losläuft und endlich mal ein paar Yards macht. Das waren, glaube ich, 23 Yards, die er retourniert hat. Und dann dachte ich mir so, ach Mensch, das kann ja heute mit den Special Teams ganz gut losgehen. Dann kam aber leider die Flagge dazu und es gab eine Illegal Formation, was bei Special Teams, also echt, glaube ich, absolute Peinlichkeit ist. Oder Mike, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das war genau der Fall. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert. Das ist das zweite Mal schon. Und der jeweilige Coach der Gegenseite weiß dann halt jedes Mal nicht, was soll er machen. Muss dann erstmal die Referees fragen. Und schon das zeigt ja, wie selten diese Strafe ist und wie peinlich es ist, wenn man tatsächlich schon beim Special Teams die falsche Formation wählt. Das ändert kurioserweise nichts daran, dass es gestern trotzdem die mit Abstand beste Leistung unserer Special Teams war. Das klingt kurios, aber die war gestern anscheinend, weil Jabril Peppers unseren Podcast hört und die Bezeichnung als Puntcatcher persönlich genommen hatte, der hat gestern tatsächlich so ein bisschen seinen Mut gefunden. Einmal auch übermütig geworden, da hat er gleich mal versucht, den Ball mit der Brust anzunehmen, anscheinend in bester Fußballermanier. Führte dann erstmal zu einem Fumble, den er zum Glück noch geholt hat. Aber ich schaue gerade mal auf die Statistik. Die Browns haben in 5 Versuchen von Kick Returns 120 Yards geholt. Das ist 24 Yards im Schnitt. Das ist für Browns-Verhältnisse überragend. Punt Return 4 für 51 Yards. Das haben wir auch schon schlechter gesehen. Ich glaube, kein Kick verschossen. Also das ist ja fast schon eine Renaissance unseres Special Teams, wenn jetzt nicht diese peinlichen Flaggen ab und zu mal wären. Aber ja, Amos hat gestern quasi die Bewerbung dafür geschrieben, dass er, ich will jetzt nicht sagen, Hugh Jackson folgt, aber zumindest mal nicht sofort entlassen wird.
Ja, nun kann man ja mit etwas zynischer Zunge auch sagen, das war das Gute daran, dass die Chargers so viele Punkte gemacht haben. Dadurch gab es viele Kickoffs und man konnte den Return machen. Arne, siehst du das ähnlich, dass das eine gute Leistung des Special Teams war? Also, weil ich muss sagen, ich war am Ende so, ja, das ging ganz gut los, aber es ließ dann am Ende doch auch stark nach. Also ich hatte so ein bisschen da den Eindruck, dass insgesamt bei den Special Teams gerade dieser feingelassene Ball von Peppers so ein bisschen nachher der Cutdown war und es ab da nachher mit den Leistungen nicht mehr so gut dabei war.
Ja, also Peppers hat erstmals wenigstens mal so ein Glimmen in einem entfacht, dass man irgendwie dachte, heute vielleicht, also dass man mal so ein bisschen Hoffnung hatte, die ich ja neulich gesagt habe, sonst nie hatte. War immer nur, fumble ihn wenigstens nicht oder mach lieber einen Touchback. Jetzt hatte man tatsächlich mal so ein bisschen ab und zu zwischendurch das Gefühl, ja, vielleicht kommt da mal irgendwie durch oder ein Wunder. Ja? Aber es waren, also es ging ja eben sofort los mit dieser Strafe wegen Illegal Formation und dann hat ja auch noch irgendwie auch Rod Streeter ging down, weil er auch, glaube ich, mit irgendeinem Mannschaftskameraden kollidiert ist. Also da waren schon genug Dinger dabei, wo ich eigentlich auch wieder dachte, also wenn wir nicht so eine niedrige Messlatte hätten, wo wir sagen, das ist immerhin besser als alles vorher, weil die ist ja nicht mal bei Null, sondern irgendwo von hier aus gesehen bei China, dann würden wir wahrscheinlich nicht sagen, ah ja, ganz gut. Es war halt nicht ganz so peinlich wie sonst, aber ich fand es immer noch, also da waren noch für jeden Fan von einer Truppe mit einem einigermaßen passablen Special-Team-Auftritt dieses Jahr, die hätten wahrscheinlich immer noch gesagt, oh Gott, Worst-Auftritt seit Wochen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe Amos immer noch oben auf meiner Wunschliste der zu feuernden Menschen sehr, sehr dicht hinter Hugh Jackson.
Ja, also wir haben da, glaube ich, die letzten beiden Folgen vor allem intensiv drüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen das heute gar nicht so vertiefen. Wir werden es einfach weiter beobachten und gegebenenfalls dann in den nächsten Wochen immer mal wieder drauf schauen, ob sich das denn wirklich verbessern wird, auch weiter. Was man, glaube ich, noch positiv zumindest dann rausziehen kann, wenn man was Positives sehen will, Greg Joseph hat bei seinen beiden Field Goals verwandelt, auch den Extrapunkt. Nun muss man aber natürlich auch sagen, war die Drucksituation ist noch nicht allzu hoch, zu keiner Zeit. Von daher ist halt die Frage, inwieweit das aussagekräftig ist. Kommen wir dann vielleicht zur Offense auch direkt. Ja, also wo soll man da anfangen? Man kann, glaube ich, so insgesamt sagen, das Laufspiel war nicht allzu doll. Die O-Line war sehr löchrig, wie ich fand, hat insgesamt 5-6 zugelassen. Und was auch natürlich dem Fall gegeben war, dass uns nicht mehr allzu viele Receiver zur Verfügung standen am Ende oder auch schon zu Anfang des Spiels eigentlich nicht, dass die Receiver sehr unkonzentriert, aber auch sehr müde wirken. Aber das soll man auch anderes erwarten, wenn Landry und Callaway quasi alle Snaps spielen, Mike.
Ja, ob das jetzt eine Ausrede schon für die erste Spielhälfte ist, weiß ich nicht. Ich bin gestern vor allem massiv enttäuscht von Jarvis Landry, der in seinem Matchup gegen Nick Bullich gestern sehr gutes Secondary keinen Stich gesehen hat. Er war im Prinzip nie offen, hat am Ende 2 Catches für 11 Yards in einem Spiel, wo die Browns auf Receiver wie Damian Redley zurückgreifen müssen und wo selbst Orson Charles einen Catch bekommt. Das macht extrem Sorgen. Das muss man einfach sagen. Der Receiving Core ist durch die Verletzungen jetzt noch mehr ausgedünnt. Und wenn man sich jetzt halt in der Phase überlegt, dass bei den Patriots Josh Gordon spielt, dass, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Phase hätte ich selbst Corey Coleman gern zurück. Wir haben jetzt im Prinzip ja Corey Coleman 2.0 mit Perryman von den Ravens geholt, der genauso wenig fangen kann wie Coleman, dafür ähnlich talentiert ist, vielleicht ein bisschen weniger Problemkind, aber trotzdem, das ist, also da verstehe ich Dorsey nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist als General Manager in der Pflicht eigentlich, seinem Team einen guten Receiving Core zu geben. Das sah am Anfang, waren wir, da erinnere ich mich noch, alle total optimistisch, weil wir dachten, okay, Jarvis Landry, neuer Nummer 1 Receiver, Leader in diesem Team, dahinter einen ultra talentierten Callaway und eigentlich noch das Duo Coleman-Gordon so ein bisschen als Wunderwaffen, wo man nicht weiß, okay, wie viel spielen die? Am Ende spielen sie natürlich gar nicht und jetzt ist das halt desaströs, was dort rumläuft, muss man ehrlich sagen. Und das will ich vielleicht nochmal abschließend hier erwähnen. Das Ganze liegt auch ganz massiv am Gameplan, wie du deine Receiver am Ende einsetzt. Also du brauchst ja nicht Spitzenreceiver. Wenn du einen guten Gameplan hast, deine Receiver und auch deine Offense so ein bisschen in den Rhythmus bringst. Und da kann man Todd Haley in der eigentlich 6. Woche in Folge nur nochmal kritisieren dafür, dass er das gar nicht schafft. Also, und dann haben es die Receiver auch total schwer, gegen eine gute Secondary Separation zu kreieren, so ein bisschen aus dem Nichts. Und das war gestern ein trauriges Gesamtbild, was wir in der Offense geliefert haben.
Ja, Arne, das spricht Mike, glaube ich, was ganz Zentrales an. Also die Tyrod Taylor-Zeit jetzt sogar mal, die war ja relativ kurz ausgeklammert, kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass das gestern von Todd Haley, was das Playcalling angeht und mit Mayfield zusammen oder unter Mayfield oder mit Mayfield, je nachdem, wie man es bezeichnen will, wirklich seine schlechteste Leistung war. Also weil, auch wenn man es auf Laufspiel guckt, man hat eigentlich immer mit denselben zwei, drei Spielzügen versucht, irgendwie Raumgewinn zu erzielen, gefühlt, obwohl man eigentlich von Anfang an gemerkt hat, das ist zum Scheitern verurteilt. Und da gab es von außen aus meiner Sicht auch nicht so wirklich eine Nachjustierung, die da irgendwie Besserung in Sicht gebracht hat.
Ja, richtig. Also durch die Bank weg war das eigentlich. Ja, irgendwie, da kam alles so zusammen. Ne? Also es waren ja in der ersten Halbzeit eigentlich auch, es wären auch zwei lange Touchdown-Pässe drin gewesen. Also Tyrell Williams ist jetzt ja auch nicht der erste Receiver der NFL. Der macht da irgendwie, glaube ich, zwei mit 40 Yard Catches hintereinander oder so. So ähnliche Würfe hatten wir eben auch zwei, eher noch leichtere, die machen unsere Receiver nicht. Und dann, ja, war, ich weiß auch nicht, ne, rutscht Baker da auf was ist er, der Line of Scrimmage-Markierung oder auf irgendeinem.
Wie so eine Fußmatte.
Auf so einer Fußmatte, also da muss man auch mal überlegen, da liegt so eine dämliche Fußmatte und so halbwegs glimpflich, aber also man hat es schon gesehen. Ich glaube schon, dass ihn das beeinflusst hat, irgendwie den Rest des Spiels auf eine gewisse Art und Weise. Gerade weil er immer viel Druck gekriegt hat und sie ihn so ein bisschen, die haben es gut geschafft, ihn zu verunsichern und er dann wahrscheinlich, wo er gegen Baltimore richtig stark gegen war, ja, sich dann doch auch, wenn er nicht der Superläufer ist, ist er kein Lamar Jackson, aber er hat sich da ganz gut immer raus befreit, eben mit rausgetrippelt oder so, nächstes Mal gegen die Ravens. Und das, der Faktor war halt weg und das hat man dann irgendwie gemerkt. Und man hat jetzt mal gesehen, wie stark der, wenn wir eben, hast du aufgezählt, weswegen wir dachten, dass wir ein gutes Receiving Core haben und einer, den wir da noch gar nicht hatten, der jetzt aber gefehlt hat, nämlich Rashard Higgins, der, man hat das gestern gemerkt, das war schon immer noch so, Mayfields offensichtlich eine der absolut wichtigen Anspielstationen, der war gestern auch nicht dabei und dann war da nicht viel, aber die haben ja auch, ich weiß gar nicht, also ständig drei Wide Receiver Sets gebracht, also Radley hatte glaube ich 85% aller Snaps oder so, ich habe da irgendwo gelesen, weiß ich nicht, sowas wie 69 von 78 oder so, jetzt einfach mal daher gesagt, weil die auch ständig auf dem Feld waren und dafür kommt da irgendwie nichts bei rum und ich weiß nicht, Seth DeValve, der war ja neulich, der kam ganz am Anfang des Spiels gegen Baltimore, hat da einen super Catch gemacht, irgendwie für 26 Yards. Danach war er da schon den Rest des Spiels nicht mehr zu sehen. Jetzt war er im Training, glaube ich, hinten raus nicht mal mehr limited und wurde wie benutzt? Also ich habe ihn nicht gesichtet. Ich weiß nicht, ob... Ne? Warum? Also der ist ja auch eigentlich kein schlechter Fänger. Njoku haben sie sogar, fand ich, verhältnismäßig gut eingebunden gekriegt mal. Der ist ja irgendwie gefühlt im Vergleich zu einem anderen 2,10 Meter. Er war mal Hochspringer und sie haben es jetzt im sechsten Spiel erstmals geschafft, ihm ein Red Zone Play zu geben. Das war überraschenderweise ein Touchdown. Ja. Respekt, dass sie erkannt haben, vielleicht auch einfach mal hoch auf unseren ehemaligen sehr großen Hochspringer. Könnte was sein. Ja, aber da frage ich mich auch, was macht Haley die ganze Woche? Also, unter den Bedingungen ganz, ganz schrecklich. Irgendwie, ja, und Radley, hinten raus ein paar gute Catches, das ein Ding zum Touchdown
oder so. Callaway. Auch nochmal, musste ich bei Twitter einfach loswerden.
Ja.
Na, weil das Thema, was man wirklich ganz extrem gemerkt hat, und das nicht nur in der Offense, auch in der Defense, gefühlt haben uns die Coaches der Chargers komplett auseinander analysiert und das Ganze auch gut gemacht. Und auf der anderen Seite waren unsere Coaches komplett unvorbereitet. Also das wirkte wie Gameplan 0815, passt auch auf die Chargers, weiter geht's. Und wenn ich dann gesehen habe, wie feinakribisch die Chargers dann die Schwächen der Browns, also wirklich die Defensive so ein bisschen in Motion zu bringen mit ihren Jet-Sweep-Andeutungen, nervös zu machen und dann eben die Lücken zu nutzen, das war exzellent. Ich muss die Chargers-Coaches da wirklich nochmal loben, die haben uns da wirklich seziert innerhalb von eigentlich den ersten drei Quartern und zum Glück dann aufgehört, Football zu spielen, weil das wäre ganz, ganz übel geendet, hätten die auch so weitergemacht. Also ich muss das gesamte Coaching-Staff ansehen. Das wirkte völlig unvorbereitet, was man da gemacht hat. Und es lag, also der Qualitätsgap auf dem Feld ist aus meiner Sicht nicht so groß, wie der Coaching-Gap, den man da gesehen hat. Also das war fast noch schlimmer. Also die individuellen Leistungen, auch da Tackling und so weiter hat nicht gepasst. Ein paar Bälle wurden fallen gelassen, aber das war nicht der Hauptgrund. Das war auch, also meiner Meinung nach war auch nicht der Hauptgrund, dass Baker Mayfield gestern wirklich mal wie ein Rookie gewirkt hatte. So, das war einfach die Coaches, die einen völlig falschen Gameplan hatten für dieses Team. Und dann war es halt ganz schnell vorbei. Und das hat man auf beiden Seiten des Feldes sehr extrem gesehen.
Ja, und die Luft war mal so richtig. Also ich konnte mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich habe es gestern auch mal irgendwo gesagt oder geschrieben wahrscheinlich eher. Also so eine verheerende Niederlage, da konnte ich mich jetzt auch in letzter Zeit nicht dran erinnern. Und das soll was heißen, wenn man aus 1-31 kommt in den letzten beiden Saisons. Ne? Also es war ganz früh wirklich das erstmalig, fand ich so richtig zu spüren, die hatten auch keinen Bock mehr, die Spieler. Also die haben das, ne, man hat ja immer gesagt, Mensch, das war das Einzige, was immer für Hugh Jackson gesprochen hat, dass er offensichtlich das Team nicht verloren hat. Die haben immer noch irgendwie für ihn gekämpft oder gespielt. Und gestern hat man das erste Mal, fand ich, überhaupt so richtig gemerkt, wie dann schon halbwegs früh die Luft raus war und die das Ding einfach, die wollten nicht mehr. Ja, also das war bedenklich. Da bin ich gespannt, wie sie da jetzt wieder rauskommen in den nächsten Spielen. Also ob da jetzt eine richtige Reaktion kommt oder ob das jetzt wirklich mal, weil also letztes Jahr hätten sie allen Grund dazu gehabt oder auch also vorletztes eben bei 1-31, aber jetzt eigentlich, das sah ja ganz gut aus und dass du dann schon nach einer Halbzeit vor einem Spiel gegen die Chargers, wo du ja aufgrund der vorherigen Spiele sogar das Stadion voll hast, Mitte Oktober, gegen ein eigentlich unattraktives Team wie die Chargers. Also die sind sportlich stark, aber also vom Namen her, letztes Jahr zu der Zeit wäre, ich weiß nicht, ausverkauft ist ja mehr oder weniger, glaube ich, fast immer, aber da hättest du ein halbvolles Stadion, wenn überhaupt, gehabt. Noch jetzt voll besetzte Ränge, eigentlich das, was man möchte. Und dann so vor den eigenen Fans so früh zu resignieren, das gilt es genau zu beobachten, was da jetzt los ist. Also das war außergewöhnlich, fand ich. Negativ außergewöhnlich.
Ja, dabei fand oder finde ich im Nachhinein ist sogar Mayfield so ein bisschen die prägende Figur eigentlich des ganzen Spiels. Also weil er hat ja wie ein Rookie ausgesehen zum ersten Mal, was Mike ja eben schon sagte, weil er eigentlich überhaupt keinen Plan an die Hand bekommen hat. Und das fand ich dann nämlich auch so ab dem zweiten Quarter schon sehr auffällig, dass bei ihm einfach so Schultern und Kopf runterhingen, weil er irgendwie absolut keine Ahnung hatte, was er hier jetzt eigentlich gerade machen soll und scheinbar ja auch von außen kein Input kam. Und das war nämlich kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, bei irgendeinem Play, da hat er auch, ich glaube, Callaway oder Landry den Ball nicht bekommen. Und er ging danach vom Feld und du sahst halt richtig, der hat im Grunde jetzt schon keine Lust mehr. Wo ich so noch dachte, also wäre das letztes Jahr ein Deshaun Kaiser gewesen, dann hätte in der zweiten Halbzeit ein anderer Quarterback gespielt.
Meine Fahrradklinge muss eingesetzt werden. Bei unserem Gegner allerdings nur. Aber ich habe sie nicht.
Ja, dann darfst du es halt so sagen.
Die Bucks-Spieler, sagt Ian Rappaport, wurden informiert, dass sie ihren Defensive Coordinator kicken. Die Bucks. Was ja für uns relevant ist. Es ist unser nächster Gegner. Mike Smith ist raus bei den Bucks.
Nach der Leistung auch nicht wirklich verwunderlich, muss man ehrlich sagen.
Ja, deswegen, ich hatte gerade gedacht, werden wir vorhin so im, wie nennt man das, Take-off oder so, wir waren ja noch vor der Sendung, da hatten wir ja schon mal gesagt, ach, die Bucks, die könnten uns liegen und defensiv waren die halt auch bis jetzt schlecht. Ne? Das war ja so ein bisschen, naja, das kann doch mal die Trendwende werden. Das ist dann jetzt tendenziell eher schlecht, würde ich sagen. Weil die waren mies, das kann eigentlich nur besser werden. Andererseits, ja, ist jetzt auch nicht so lange hin bis zum Wochenende. Also sowas richtig Gutes etablieren, wer neu ist, man weiß es nicht. Aber also das ist jetzt aus unserer Sicht natürlich dann auch unbedingt im Auge zu behalten. Ne? Was da los ist. Ist der erste eigentlich, die erste richtig große Entlassung dann jetzt so in der NFL? Zwar nur ein Defensive Coordinator, aber ich glaube, ne? Oder gab es sonst schon irgendwo was?
Nee, ist die erste.
Wüsste keine.
Nö. Ja. Die haben Angst vor uns. Die versuchen noch alles jetzt.
Natürlich.
Aber wer hätte gedacht, dass das nicht Amos wird, ne?
Angefangen also, man vor uns trotzdem. Gerade jetzt, wo Amos in Fahrt kommt, wissen die natürlich ja, alle, was es geschlagen
hat. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist doch Amos verantwortlich.
Vielleicht können wir auch Amos gleich in Tampa Bay lassen, als neuen Defensive Coordinator nach dem Spiel.
Ja, also da fehlen ihm sicherlich auch nur Nuancen, um auch das aus dem FF zu beherrschen.
Sehr gut. Jetzt,
sah ich das nur gerade aufploppen, diese Nachricht.
Aber da können wir auch gleich den Übergang nochmal zurück zu dem, was Daniel gesagt hat. Das war nämlich richtig und auch total wichtig für die weitere Zukunft. Denn ja, dein Rookie Quarterback ist immer nur so gut wie das, was du ihm halt an die Hand gibst. Schaut euch mal letztes Jahr auch die Sean Watson an. Da hatte Bill O'Brien ihm einen fantastischen Gameplan geliefert. Und ich bin übrigens kein großer Deshaun Watson-Fan, aber der hat überragend ausgesehen.
Ja.
Jetzt merkt man dieses Jahr, okay, er ist so ein bisschen in der NFL angekommen. Dieser spezielle Gameplan wurde durchschaut und Bill O'Brien fällt jetzt auch nichts Neues mehr ein. Und dann sieht das halt so aus, wie es bei den Texans aussieht. Und das müssen wir Browns eigentlich verhindern, denn zum einen ist Baker Mayfield deutlich besser als Deshaun Watson, als jemals sein wird. Aber man hat gestern gesehen, wenn du den Jungen komplett alleine lässt mit dem Playcalling und dazu auch so die Waffen jetzt nicht mehr von alleine Separation kreieren, dann kann auch ein Baker Mayfield nicht viel machen, dann wird er auch nervös. Also das hat man ihm auch angemerkt, dass er in der Pocket schon ein bisschen nervös wurde. Vor allem aber auch, und das jetzt wieder den Bogen zu schließen, weil das Coaching, und was haben denn die Chargers gestern gemacht? Die haben unglaublich, die haben nicht überragend viel geblitzt, aber sie haben kreativ geblitzt. Sie haben unglaublich viel die Outside-Rusher mal Inside geschickt, um da also quasi, dass die nicht immer nur stur geradeaus geblitzt haben, sondern wirklich kreative Blitzcalls, wodurch erstens die O-Line gefordert war, das war auch für die schwierig, aber vor allem auch Baker hat sowas jetzt noch nicht so häufig gesehen, das passiert im College einfach wenig. Dann musst du aber wiederum aus meiner Sicht deinem Quarterback einfach mal ein paar schnelle, einfache Plays geben, wo er mal den Dump-Off machen kann, wo er relativ einfach in den Rhythmus kommt und wir sind einfach stur weiter unseren Gameplan verfolgt, der schon in den ersten beiden Quarter nicht funktioniert hat, der nach der Halbzeit gefühlt noch schlechter wurde. Und so gewinnst du halt kein Spiel und so wirst du auch nicht gegen die Bucks gewinnen. Und das guckt sich jetzt natürlich auch jeder so ein bisschen ab. Wie macht man es gegen die Browns? Und da sollten wir auf jeden Fall unsere Schlüsse draus ziehen.
Und noch eine Meldung, die jetzt reinkommt, leider zu befürchten nach gestern. Browns announced Rod Spreeder suffered a neck fracture and is out for the season. Also das wird uns jetzt sportlich nicht so weit zurückwerfen, aber damit ist ein Spot auf jeden Fall wieder offen und für ihn, aber in der direkten Meldung der Browns stand auch, also no surgery und das geht ihm verhältnismäßig gut. Neck fracture liest sich ja auch immer erstmal blöd, also da natürlich direkt die besten Genesungswünsche an Rod Spreeder, aber der ist dann jetzt auch so schnell wieder raus, wie er kam. Ja, bitter, ne? Also, ich hatte ja richtig Angst. Auch Radley lag ja auch einmal übel, ne?
Ja, das genau.
Hätte auch noch so gefehlt.
Das hätte noch zum Spiel gepasst, fand ich, dass du nachher zwei Receiver noch verlierst, wenn du da eh schon so Probleme hast auf der Position.
Gut, plus Schobert und Burgess waren ja auch beide verletzt runter, ne? Also, da muss man jetzt auch mal abwarten. Und das war jetzt auch vielleicht dann nochmal, jetzt hacken wir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Offensive rum. Ich weiß gar nicht, ob es von Dogs by Nature einer hatte oder Jake Burns, also, die auch nochmal gesagt haben, auch bei Joe Schobert, der hat einen Hamstring, sehr überraschend war so ungefähr der Tenor des Textes. Da hat man ja den Mike Linebacker nur 30 Plays, mehr oder weniger irgendwie 20 Yards plus nach hinten jagen lassen. Und dann hat er schon einen Hamstring. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Mit so einem Unterton. Ja, klar, ne, was soll das vom Trainerstab? Ne? Das muss er nicht machen eigentlich. Und jetzt haust du dir damit vielleicht, ne, das sagt Greg Williams bei jeder Gelegenheit, das ist mein Quarterback der Defensive und hast du nicht gesehen. Und jagt den in eine tiefe Coverage nach der anderen und dann muss der deswegen verletzt runter. Herzlichen Glückwunsch. Ganz stark gemacht. Ja. Also, weil das kann auch noch richtig. Jetzt lass Burgess, der war schon angeschlagen, musste jetzt wieder angeschlagen runter, den noch weg sein. Jamie Collins war das Paradebeispiel für Leute, die wirklich gequittet haben gestern. Der joggte da nur noch rum. Schobert am besten noch raus. Na, Halleluja.
Ja, also. Ja. Das wird ein riesiges Problem, glaube ich auch. Und da kommen wir auch nochmal auf das zurück, was wir ganz oft schon betont haben. Wir hatten einen wunderbaren Linebacker-Core, der jetzt zerpflückt ist. Also ich weiß auch, Kendricks darf jetzt mittlerweile auch nicht mehr spielen, hätte aber jetzt noch 6 Wochen für uns spielen können, theoretisch. Da wäre vieles auch nochmal anders gelaufen. Aber jetzt mit diesem dünnen Linebacker-Core und gerade wenn du quasi das Gehirn deiner Defense verlierst, dann kann das ganz hässlich werden. Ich erinnere nur mal daran, wie die Steelers aussahen oder bis heute aussehen ohne Ryan Shazier. Das ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar, so der klare Leader, der die Plays mit ansagt. Wenn der runtergeht in deiner Defense auf dieser zentralen Position, dann können ganz viele Abläufe plötzlich nicht mehr stimmen. Und das wird halt gegen die Bucks, die, da will ich jetzt nicht zu weit rausgreifen, aber die kommen auch mit 2 super Tight Ends. Da kriege ich jetzt schon Angstschweiß, wenn Schobert wirklich ausfallen sollte oder verhindert oder nicht ganz fit sein sollte. Das kann ganz hässlich werden, ohne so einen wichtigen Spieler.
Ja.
Ja, da werden wir abwarten müssen, wie es bei ihm aussieht. Lassen wir vielleicht das Laufspiel auch jetzt einfach mal aus und kommen zur Defense, wenn wir schon dabei sind.
Da sind wir nicht die Einzigen, die das auslassen.
Genau, weil das wollte ich damit gerade sagen, weil so toll war das nicht. Ich glaube, man kann das so kurz abhaken, dass man sagen kann, das war von Hyde echt ein ganz, 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 ganz schwaches Spiel. Und auch wieder die Sache, die wir schon ganz häufig diskutiert haben. Duke Johnson hatte 2 gute Plays, Nick Chubb hatte ganz gute Plays, aber das waren insgesamt nur wieder 5. Und da kann man sich wieder die Frage stellen, warum nimmt man Hyde dann nicht einfach mal runter und versucht es mit einem der beiden anderen. Aber das
ja, sonst kriegt nie einen First Down. Also, ne? Den ersten, beim dritten und eigentlich, er liefert eigentlich, wenn er kommt, entweder täusche ich mich da so, aber da kommt fast immer irgendwie was halbwegs Vernünftiges bei rum. Aber wie viele Chancen kriegt er pro Spiel? Also Snaps haben wir neulich gesehen, kriegt er viele, aber dass er auch Plays kriegt, sind wenig und in der Regel passiert was und das weiß eigentlich auch jeder, außer offensichtlich unser Playcaller. Letztes Jahr, dieses Jahr, keine Ahnung. Also ist mir unbegreiflich.
Ja, auf jeden Fall.
Ihm ja auch. Er war ja der Erste, der jetzt mal auch öffentlich ein bisschen letzte Woche auch was moniert hatte, was das angeht. Und ich finde, völlig zu Recht.
Ja, werden wir hoffen, wenn halt nicht so richtig in Tritt kommt, dass man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr durchrotiert. Die Defense, ja, da gibt es auch viele, viele Punkte. Das mit Schobert ist, glaube ich, echt der größte Verlust überhaupt, egal wie die Defense gestern gespielt hat. Wenn der ausfallen sollte, dann droht uns, glaube ich, so einiges und das ist dann nicht gut. Eine Sache, die mir persönlich gestern endgültig klar geworden ist, denn da habe ich mich selber bei ertappt, dass mir das bisher noch nicht so ganz klar geworden ist oder ich das nicht so ganz wahrhaben wollte. Wir haben immer gesagt, ja, gegen den Lauf ist die Defense ganz gut und das wird sich auch schon irgendwie wieder eingrooven. Ich muss persönlich sagen, da habe ich gestern mit abgeschlossen. Wie seht ihr beide das?
Ja, Katastrophe.
Ja,
also ja, vielleicht. Die haben uns völlig verarscht. Ne?
Ja, und ich hatte ja in meiner Analyse hatte ich ja tatsächlich 2 Punkte an 1 und 2 gesetzt, wenn es um die Schlüssel zum Sieg geht. Das erste war, dass man Philip Rivers so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausbringt. Braucht man auch nicht drüber reden, dass es nicht funktioniert hat. Aber das zweite war eben dieses ganz starke Running Back Duo Melvin Gordon und Austin Eckler, die zumindest zu limitieren. Und ich rede nicht davon, dass die beide nur 50 Yards machen. Das ist illusorisch. Aber Melvin Gordon hat gestern, oder besser, die Running Backs und im One Game haben die 246 Yards gemacht.
Das ist echt Wahnsinn. Ja.
Das ist Wahnsinn. Also Melvin Gordon allein 132, da könnte man noch sagen, okay, ist er mal einen durchgebrochen. Ist er aber gar nicht. Der hat 16 Yards, ist den längsten Lauf gemacht. Der hat einfach konstant ist der mit 7, 8, 9 oder 10 Yards gelaufen. Und das ist verheerend. Das tötet dich als Defense. Also dann lieber mal einen großen zulassen, so ausnahmsweise. Kann man dann mal abhaken. Aber die haben uns gestern in Grund und Boden gelaufen. Und das, ich hatte schon, wir sahen schon gegen die Ravens nicht gut aus, die echt ein verdammt schwaches One-Game haben. Und ich hatte es ein bisschen befürchtet, weil die Vorzeichen schon so waren, dass wir uns zu sehr auch auf das Passspiel konzentrieren und dabei die, ja, die One-Lanes aufmachen. Und das war gnadenlos gestern ausgenutzt.
Aber das würde ja mit Sicherheit ein erfahrener Defensive Coordinator wie Greg Williams dann sofort spätestens in der Halbzeit Adjustments vornehmen und reagieren. Das haben wir ja natürlich nicht gesehen. Ne? Also bis zum Schluss.
Also ist ja nicht
machen, was sie wollten.
Es ist ja nicht nur diese klassischen Runs gewesen, sondern ich habe auch mal, in der Statistik taucht es auch nochmal auf, die haben ja auch 5 Pässe, ich glaube sogar mehr, aber 5 erfolgreiche Pässe per Endaround oder Jet Sweep an ihre Wide Receiver gegeben. Keenan Allen ist für 41 Yards bei 4 Rushes gekommen. Ja. Mike Williams nochmal für 10. Also wenn du das halt spätestens beim 4. Mal immer noch nicht verteidigen kannst, dann schläft da oben aber jemand richtig. Und das darf einfach nicht passieren auf diesem Niveau. Und das killt deine Defense, das tötet am Ende so ein bisschen die gesamte Stimmung, Energie, die du hast, wenn du dich in Grund und Boden laufen lässt.
Da muss ich sagen, das hat aus meiner Sicht auch nochmal die Leistung der Defense echt schlechter gestellt als die der Offense gestern eindeutig. Weil ich weiß nicht, wer das von euch beiden war, aber der sagte so, man hatte für die Offense so einen 0815-Plan, hat versucht, den einfach so runterzuspielen, weil das irgendwie schon klappen wird. Ich hatte also schon im allerersten Drive, wo sie ja echt, ich glaube, in, was waren das, irgendwie 4-5 Plays zum Touchdown gegangen sind mit 2 Pässen und 3 super Läufen, habe ich wirklich gedacht, sag mal, kann es sein, dass Greg Williams mit seinem Team irgendwie das falsche Team analysiert hat? Also weil die Defense, die wirkte ja komplett überrascht von dem, was da passiert, obwohl das, was die Chargers da gemacht haben, ja nun gar nicht so neu war. Man hatte ja wirklich den Eindruck, dass die Defense da einfach komplett verloren ist, weil die ein ganz anderes Team dort auf der anderen Seite erwarten. Arne.
Ja, also Klassiker, um zu sagen, die waren wohl noch gar nicht auf dem Feld. Gedanklich am ersten habe ich so gedacht. Ne? Also das war, es wird ja nicht besser, so richtig. Ne? Also später als, ne, also wie die da zu irgendwelchen Touchdowns aus der Red Zone und irgendwie der Gordon da durchmarschiert ist. Also wenn sich auf ein Yard einer angenähert hat, dann war aber dicht einer bei. Ne? Also, fassungslos und deswegen, also man könnte da immer so aus Spaß noch sagen, oh, gleich kommen wir bestimmt zurück, aber also da war nichts, dass man ernsthaft das Gefühl hatte, dass da irgendwie so diese Defensive Electricity, die man irgendwie ja gespürt hat, die Spiele davor, das war eigentlich mit dem ersten Drive der Chargers, hatte man eigentlich schon, ja, das schlechte Gefühl, da sind jetzt Adjustments notwendig und dann so, oh, aber mit unseren Coaches, das wird heute vermutlich eng. Ja. Also Gameplan war grande Katastrophe. Anpassen ist man offensichtlich nicht in der Lage zu. Boah, was ich auch interessant fand, es gab mal kurz eine Einstellung zwischendurch. Ich glaube, da wollte der Blake Williams Joe Schobert irgendwas sagen und da ist aber Greg Williams irgendwie dazwischen gegangen. Fällt mir jetzt nochmal gerade ein. Also es sah für mich zumindest in der Kameraeinstellung kurz so aus, als ob da es eine kleine Vater-Sohn-Dissonanz gab, was ich auch so immer ganz interessant fand. Ne? Also so während des Spiels an der Seitenlinie auch, also das stimmt auch einfach hinten und vorne nicht. So schön das bisher war mit der Defense, aber irgendwie, wie man über Rookie-Quarterbacks gesagt hat, ne, das, was Mike sagte, die hatten einen Gameplan, lass die mal 5-6 Spiele Tape haben, die Gegner, dann wissen sie auch mit dem Rookie-Quarterback. Und bisher sieht es halt so aus, jetzt hat jeder gesehen, was macht Greg. Ja, seine überpowerten Blitz-Packages und was anderes ist nicht. Und die Chargers haben es jetzt einfach mal komplett auseinandergenommen. Und das ist natürlich dann oft ja, also wenn er jetzt nicht massiv irgendwie aufwacht, was ich befürchte, was er nicht kann, jetzt hat jeder den Blueprint. Mit Game Tape sogar. Und das, und wenn du dann jetzt noch sogar minus Schobert oder so. Oh. Ja.
Ja, also du weißt ja alles, wenn dein gegnerisches Team in der heutigen NFL 63% One-Plays gegen dich callt. Also klar, die haben dann am Ende auch ein bisschen die Uhr runterlaufen lassen, da läufst du mehr. Aber es war ja. Der erste Drive war noch recht passlastig und danach hat man gemerkt, okay, die können auch durchlaufen. Und das Interessante war, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, der erste Drive defensiv war eine Katastrophe. Der ging ja, glaube ich, 4 Plays und 80 Yards innerhalb von einer Minute 50. Danach hat sich die Defense kurz mal berappelt. Und da dachte, also ich hatte kurz noch Optimismus gefangen, dass die Defense uns jetzt ein bisschen im Spiel hält. Aber dann passiert eben genau das Gegenteil, nämlich dass der Offensive Coordinator der Chargers wieder ein paar Adjustments gemacht hat. Und dann fing eben genau diese Jet Sweeps an, die Choreo, also wo man die Defense dann wieder, die sich gerade so ein bisschen gefangen hat, wieder verunsichert hatte. Also wir wurden, und das möchte ich damit nochmal betonen, ich will nicht mal den einzelnen Spielern der Defense hier den großen Vorwurf machen, weil es jetzt, da hat jetzt keiner einen Riesenplay zugelassen. Denzel Ward hatte gestern einen ganz schlechten Tag, aber das sei ihm als Rookie wirklich verziehen. Aber wir wurden taktisch auf allen Ebenen gestern zerpflückt. Und das ist der Kern des Problems. Und das wird halt auch der Kern des Problems bleiben, wenn die weiteren Gegner von uns das so ein bisschen enttarnt haben, dass man unsere Aggressivität so wunderbar ausnutzen kann, dass man so mit Pre-Snap-Movements die gesamte Defense verunsichert, dann werden wir das ganz häufig sehen, dieses Antäuschen von verschiedenen Formationen. Und ja, dann wird das noch eine lange Saison für eine eigentlich sehr talentierte Defense in ganz vielen Bereichen.
Ja, also da sagst du, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Also man ist jetzt, glaube ich, echt an diesem Punkt, wenn man da nicht reagiert, dass die Defense halt so ein bisschen entzaubert wird, ne? Und so alles, was zu Anfang in den ersten Wochen an, muss man ja jetzt schon sagen, Vorschusslorbeeren irgendwie gepriesen wurde, dass das komplett verfliegt, weil halt quasi der Code der Browns Defense einmal komplett entschlüsselt wurde. Was ich nämlich auch entscheidend fand gestern, das ist jetzt bisher noch nicht erwähnt worden, du sagtest gerade nur mit den Blitzing Packages, das hat ja zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert. Also Pass Rush, viel Pressure war ja nur so überhaupt nicht vorhanden. Und auch das macht es ja quasi einem Philip Rivers dann noch viel, viel einfacher bei all seinem Talent, dass er denn ja auch gestern gar nicht mal nutzen musste, so unbedingt. Also weil gerade dadurch, dass sie so gut laufen konnten, musste Rivers denn ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen. Und wenn er mal was machen konnte, dann hatte er halt auch die Zeit dafür.
Ja, also direkt nach der Halbzeit hatte ich tatsächlich nochmal so ein ganz kurzes Glimm, als sie ihn ja, da haben sie noch ein Timeout verbrannt, weil sie ihn irgendwie, haben sie ihn da ja verunsichert, kurz, ne? Machen dann ja auch endlich mal, ich weiß gar nicht, war das, doch, da haben sie ihn dann gesackt, das erste und einzige Mal in diesem Spiel. Also da gab es so einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte, na, kriegen sie es jetzt irgendwie hin, umzustellen und nochmal heiß rauszukommen? Und das wirkte auch so eine Minute lang zumindest, hatte ich einen Hoffnungsschimmer. Und dann war es aber auch ganz schnell wieder verflogen. Ne? Also da sind sie ja einmal, glaube ich, bis zum Ende der Playclock und er musste hektisch noch Timeout sagen und danach war er aber immer noch irgendwie, glaube ich, unzufrieden und dann hat ja auch Myles Garrett da bei dem Sack wirklich, das war ein schönes Play, also eigentlich einen guten Stunt nach innen gemacht, zwei Mann damit mitgezogen und Schobert konnte schön durchmarschieren dadurch, aber das war auch alles, ne, was wirklich ja Positives war. Dieses eine Spiel, dieser eine Play, und das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig.
Ja, auf jeden Fall. Also du sagst es. Da hätte man echt nochmal so ein bisschen jetzt im Nachhinein noch überlegt, die Hoffnung bekommen können. Aber da schien das dann halt auch genau wieder so, wie einer von euch beiden eben schon gesagt hat, nämlich, dass die Chargers dann halt auch einfach nicht nur vorbereitet waren, sondern gleichzeitig sogar auch einen Plan B hatten und in der Lage waren, genau darauf zu reagieren, was auf der anderen Seite, nämlich auf der Browns-Seite, halt zu keiner Zeit möglich war, in irgendeiner Form.
Ja.
Kann man es, glaube ich, ganz gut erklären.
Also wir haben es ja das wurde ja auch gerade von euch gesagt. Also wie gesagt, die mussten ja nicht mal jemanden wie Philip Rivers ernsthaft nutzen, den sie haben. Oder Keenan Allen hat ja fast nur, ich habe den immer nur mal kurz gesehen, bei diesen Sweeps oder so, ne? Und also Keenan Allen ist ja eigentlich auch als Wide Receiver eine brutale Waffe, wenn er nicht gerade verletzt ist. Aber das ist er zurzeit eben nicht. Auch den mussten sie ja überhaupt nicht nutzen.
Nö, der hatte viel. Das ist nichts für ihn.
Genau, also die hatten ja eben durchaus Möglichkeiten, auch noch auf andere Dinge umzustellen. Und denen hätte ich auch zugetraut, das dann zu machen, wenn es denn nötig gewesen wäre. Mm, ne? Mm. Also, ja, plus eben, die kamen eben auch, die haben ja genug Druck immer auf Mayfield gemacht. Also die kamen jetzt ohne Joey Bosa, was ihr stärkster Pass Rusher eigentlich ist. Ne? Und über ihre anderen Verletzungssorgen in der Secondary brauchen wir, glaube ich, nicht reden bei den Chargers. Das ist ja katastrophal, was denen alles fehlt. Und also deswegen muss man natürlich auch nochmal sagen, das war jetzt natürlich auch nicht die völlige Laufkundschaft, sondern das war schon ein Team, was ja vor der Saison auch, natürlich noch ein bisschen vorher Verletzung, auch ganz viele, ich mich eingeschlossen, so man so als Geheimtipp auch mal wieder hatte, weil die letztes Jahr ja auch, ich glaube, schon hinten raus, glaube ich, ziemlich stark waren, wenn der Start nicht so verkorkst gewesen wäre. Also die habe ich jetzt nicht nur, weil sie ja so hoch bei den Browns gewinnt, ist natürlich immer ein ganz großer Favorit in der Saison, aber also lass die mal noch so ein paar Leute kommen da ja noch mal wieder, so ein paar richtig starke. Und also das war schon von vorne bis hinten, das war gut gecoacht, gut gespielt, da kommen noch Leute wieder, also
ich kann auch nochmal sagen,
vor der Saison. Ich dachte gerade, ihr seid weg. Mach, Mike, gerne.
Nee, ich wollte nur sagen, mein geheimer Super Bowl-Tipp vor der Saison war tatsächlich Rams gegen Chargers. Auch weil ich die Chargers als eigentlich nahezu komplettes Team gesehen habe. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung für das Spiel gestern, dass wir gestern gegen ein unglaublich gutes Team verloren haben, die aus meiner Sicht besser sind, ist alles, was in der AFC North rumläuft oder rumkreut, kann man ja fast schon sagen. Vielleicht ist es ein Denkzettel gewesen von einem Team, das aktuell einfach qualitativ wirklich noch eine ganze Ebene über uns ist. Und das wäre okay, muss man sagen. Also die Browns in 2018, das war uns allen klar, sind kein Team, das alle Spiele gewinnen wird, sind kein Team, außer du hast das gedacht. Nee, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mithalten, da bin ich ganz ehrlich, und hatte eigentlich ein enges Spiel erwartet, einfach weil ich unsere Offense deutlich besser erwartet habe. Und die Chargers, sehe ich gerade gegen die Bills und 49ers, da haben sie ja enge Spiele zugelassen, weil sie defensiv relativ schlecht waren. Und gestern waren sie auch defensiv, muss man einfach sagen, das sagt doch PFF, überragend in ganz vielen Ebenen. Also ihre Cornerbacks haben wirklich nichts zugelassen. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung. Und nächste Woche geht es gegen ein Team, das eigentlich auf der anderen Richtung unterwegs ist. Und ja, das hoffentlich können wir es. Richtig. Hoffentlich können wir es absagen.
Chargers haben oft keinen Bock, wenn die Westküstenteams dann so irgendwie in den kalten Norden müssen. Dann ist gestern natürlich auch noch für Oktober absolutes Traumwetter mit eitel Sonnenschein. Also selbst solche Kleinigkeiten. Also gestern, ja, war da so.
Kein Opossum da?
Genau. Das Opossum. Vielleicht war das schon 2 Jahre beim ersten Sichten. Es wurde jetzt ja auch aufgelöst. Irgendwer hatte sich ja die Mühe gemacht. Auf Twitter war es Michael. Ich gerade nicht, dass ich jetzt den oder David, ach, einer unserer, eigentlich sag ich mal so, Stamm-Mitposter auf Twitter, hatte das, glaube ich, rausgesucht, ne? Dass das, was die Lebenserwartung eines Opossums ist. Sogar, glaube ich, der Unterschied wurde rausgearbeitet zwischen Opossums in freier Wildbahn und Gefangenschaft. Aber ich habe auch keins gesehen, es wurde keins eingeblendet, also kein echtes, lebendiges. Merchandising hatte ja schon, glaube ich, viele Stoffopossums produziert, aber vielleicht war das eben auch der Mitgrund. Also starker Gegner, kein Opossum, keine Color Rush Uniforms, mieses Coaching und dann kriegt man halt mal 14-38 die Hucke voll. We're on to Tampa Bay.
Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist an sich eigentlich ein schönes Schlusswort, um, glaube ich, die Spielanalyse abzuschließen. Oder Mike, gibt's von deiner Seite noch was?
Nee, also ich würde auch jetzt nicht noch mehr rein interpretieren. Ich glaube, wir haben die Kernelemente rausgestellt. Die Browns sind ja jetzt nicht über Nacht ein total schlechtes Team geworden. Nee,
das stimmt.
Wir sind ein bisschen eingenordet worden, also dass wir jetzt auch nicht ganz spitze sind. Aber ja, es werden bessere Tage kommen und im Idealfall schon nächsten Sonntag.
Genau. Also, wer weiß, vielleicht sitzen wir hier in 2 Wochen und sagen rückblickend, naja, das war einfach nur mal ein ganz schwacher Tag. Und das kann ja halt auch mal passieren. Das werden wir dann sehen. Zum Abschluss. Ich bin halt auch noch nicht so ganz da. Ich habe die Niederlage noch nicht so richtig verarbeitet. Wir wählen ja immer einen Spieler des Spiels. ich muss sagen, ich habe mir da echt lange Gedanken gemacht, und ich bin letztendlich drauf gekommen, trotz seiner Verletzung und dass er das Spiel nicht beenden konnte, war für mich der beste Spieler eigentlich mit Abstand Joe Schobert. Der hatte noch die auffälligsten Plays, hatte nicht nur den Sack, sondern hat auch einmal einen Pass richtig stark verteidigt, weil sonst hätte es, glaube ich, auch relativ schnell wieder geklingelt. Deswegen nehme ich Joe Schobert. Wie sieht es bei euch aus?
Ich hatte geschwankt, aber ich muss ja den kompletten Spieler sehen und dann reicht es bei Jabril Peppers halt nicht. Aber also der Punt-Returner Jabril Peppers hätte es vielleicht bei mir in die Verlosung schaffen können. Ich nehme jetzt einfach mal, weil er auch bisher viel Kritik eingesteckt hat und immerhin ein paar positive, also die positivsten Plays fast in der Offense hatte, David Njoku, der relativ viele Bälle nicht so besonders weit für viele Yards, aber gefangen hat. Das stand ja immer so in Frage. Und der Touchdown, das war ein super Play von ihm. Also, ne, den muss man da oben auch erstmal runterpflücken, gerade wenn man ständig von allen nur hört, ach, der Njoku, der hat eh Hände aus Stein und lässt alles fallen. Deswegen möchte ich David Njoku nominieren.
Ja, gar nicht so leicht in einem Spiel, wo jetzt keiner wirklich rausragte. PFF hat übrigens Chris Hubbard, den Right Tackle, als besten Spieler bei den Browns, aber auch nur marginal und ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Das
Daran
ist
will
immer
ich mich jetzt
gut
auch
bei
nicht
den
zu sehr
Tackles.
orientieren.
Kann
Ja,
sich nicht auffallen eigentlich.
stimmt, aber die O-Line hat für mich insgesamt nicht so performt, dass ich da einen jetzt wirklich rausheben möchte. Das war mir insgesamt auch nicht gut genug. Ich würde Damien Ridley nominieren, der für sein erstes Spiel trotz eines Drops, der war kein Drop, war ein schwieriger Catch, den er nicht gemacht hat in der Endzone, der am Ende der beste Receiver der Browns war, was gestern auch nicht so schwer war, aber einfach mal, der trotzdem ein gutes Debüt hatte, dafür, dass er so viel spielen musste, dafür, dass er ein schwerer Gegner war, hat er ein paar Plays gemacht, deswegen Damien Ridley.
Alles klar. Ist ja auffällig, dass in dieser Woche dann doch mehr Offensive Player als
Aber es könnte eng werden, dass wir jetzt 5 aus 6 gehen bei Rookie of the Week, oder?
Ja, das wird, glaube ich, nix. Das
Das könnte
nee.
jetzt,
Ja, also das wird die
auch wenn
glaube ich,
Ridley
glaub,
Rookie ist, aber.
erst nächste Woche wieder. Das wären dann wahrscheinlich 5 aus 7.
Ja, also bisher waren wir da beeindruckend, aber das könnte schwierig werden.
Außer natürlich Stefan würde diesen Titel vergeben, der würde natürlich wie immer Jenna Avery nehmen.
Ja, aber auch, obwohl der, glaube ich, sogar auch gut bewertet war bei PFF, aber auch der wird nicht diesen Pepsi Rookie of the Week Titel auf NFL.com für die Browns erringen können in dieser Woche.
Kannst mir auch nicht vorstellen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, es wird nicht mal einer nominiert. Aber warten wir es ab. Oder wurde schon nominiert und wir haben es nur nicht wahrgenommen, weil erstmals, ich glaube, bisher war, oder war einmal auch keiner nominiert, weil es hat ja einmal keiner gewonnen, dann wird wahrscheinlich keiner nominiert gewesen sein.
Oh, das weiß ich gar nicht, ob in der Woche. Kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, wer das war in der Woche.
Nee, ich auch nicht. Interessiert uns ja einen,
Nee,
glaube ich,
eben,
ne?
genau.
Ja.
Da sind unsere Scheuklappen sehr eng eingestellt.
Ja.
Kommen wir zum Gegner der nächsten Woche. Am Sonntag reisen die Browns nach Tampa Bay zu den Buccaneers. Ja, die Buccaneers stehen bei 2 Siegen, 3 Niederlagen. Sie hatten schon ihre Bye Week. Zu Anfang der Saison, in den ersten 3 Wochen, haben sie vor allem Schlagzeilen damit gemacht, dass Ryan Fitzpatrick seinen wievielten Frühling auch immer erlebt hat und so gut spielte wie gefühlt eigentlich noch nie. Ja, was erwartet uns gegen Tampa Bay? Also man kann, glaube ich, insgesamt sagen, auch nachdem Winston das Ganze wieder übernommen hat, es gibt insgesamt eine ganz gute Offense, die für Tampa Bay auf dem Platz steht. Was auf der anderen Seite des Balles auffällig ist, dass eine sehr schwache Passing Defense dort zusammengestellt ist. Also gerade in den letzten 2 Wochen, auch gestern zu Beginn des Spiels, war das auffällig. Mike, erzähl uns da ein bisschen mehr. Wie sind da die Matchups für nächste Woche? Worauf haben wir zu achten?
Ich fange mal bei der Offense an. Also die Buccaneers sind ja wirklich furios gestartet mit Fitzmagic und grandiosen Pressekonferenzen. Grund war eigentlich, dass sie so ein bisschen ihr vertikales Spiel neu entdeckt hatten. Und das aber auch ganz schnell wieder vorbei ist, seitdem James Winston wieder da ist. Und James Winston ist ein guter Quarterback, immer noch, das wird nie bei ihm besser sein, immer noch relativ fehleranfällig. Der hat immer seine ein, zwei Interceptions im Spiel dabei, wo er einfach einen Blackout hat oder einfach nicht genau genug wirft. Aber er ist dadurch, dass die Buccaneers in den ersten Wochen so überragend waren mit DeSean Jackson im Downfield-Game, das war wunderbar anzusehen, auch als neutraler Fan. Davon müssen sich die Browns nicht mehr wirklich fürchten, muss man ehrlich sagen. Weil James Winston auf langen Pässen einfach nicht gut ist, zu ungenau ist. Das hat ja auch einen Grund, warum DeSean Jackson letztes Jahr im Prinzip fast gar nichts produziert hatte. Und dieses Jahr so explodiert ist. Das war einfach, weil Ryan Fitzpatrick das kann. James Winston kann es nicht. Also Passing Game ist immer noch gut, aber nur noch auf dem kurzen und Intermediate Routes, was die Browns, glaube ich, okay verteidigen könnten, wenn sie in Vollbesetzung wären. Dagegen, und das ist interessant, weil man sich dadurch ganz gut vorbereiten kann auf dieses Teams, haben sie aus meiner Sicht die schwächste Rushing Offense, also das One-Game ist desaströs. Peyton Barber hatte gestern seinen besten Tag mit 82 Yards Rushing. Ihr Nummer 1 Pick in diesem Draft, Ronald Jones, kommt noch überhaupt gar nicht in der NFL an, ist überhaupt kein Faktor in dieser Offense. Also man muss sich gegen die Buccaneers eigentlich nur auf die Passing Offense einstellen. Und das stimmt mich erstmal optimistisch, weil die Browns haben ja jetzt bewiesen, dass sie, wenn es überhaupt möglich ist, besser gegen den Pass als gegen den Lauf verteidigen. Das ist ein gutes Matchup für die Browns. Und defensiv hast du schon gesagt, Daniel, es ist die schwächste Passing-Defense der Liga. Und das nicht mal knapp, muss man sagen. Also die wurden bisher eigentlich von so ziemlich jedem Gegner im Passing-Game auseinandergenommen. Und das liegt, ich persönlich fand, die hatten einen guten Draft, also wen die so alles geholt hatten auf den Cornerbacks, das hat mir eigentlich gefallen, sieht man aber auf dem Feld nicht. Und dadurch sind die extrem anfällig, wenn es durch die Luft geht. Liegt auch daran, dass sie viel zu wenig Pass-Rush haben weiterhin. Und insgesamt, das also für mich einer der schwächsten Secondaries, einer der schwächeren Pass-Rushes. Das ist so ein bisschen das Rezept für eine schlechte Defense. In der One-Defense sind sie okay, auch nicht überragend, aber das ist okay, was sie da machen. Und damit sind sie eigentlich auch, wenn die Browns gute Receiver hätten, auch hier ein gutes Matchup, das ich mir vorstellen könnte. Also, um es kurz zu machen, die Buccaneers sind in allen Ebenen leichter zu spielen als die Chargers. Haben aus meiner Sicht auch einer der schlechteren Coaches, also was die da coachingmäßig haben, ist, treibt mir auch keinen Angstschweiß in die Stirn, wenn ich Dirk Koetter da sehe mit seinem Playcalling. Ich bin also vorsichtig, also ohne, dass ich jetzt schon in die tiefere Analyse gegangen bin und die Matchups schon mir genauer angeschaut habe, ist es grundsätzlich etwas, was den Browns liegen sollte, Baker Mayfield gut liegen sollte und damit eigentlich für die Browns eine gute Chance gibt, sich zu rehabilitieren. So viel vielleicht zum ersten Ausblick meinerseits.
Ja, Anne, wenn man Mike so zuhört, dann kann man davon ausgehen, dass es ein punktreiches Spiel werden kann.
Ja. Richtig. Sollte man eigentlich davon ausgehen. Also, ich wäre überrascht, wenn wir da irgendwie auch wieder so 12-9 gewinnen oder so. Sondern da hoffe ich jetzt mal, dass dann irgendwie mal einer von meinen Standardtipps sowas wie 31-21 fast noch zu niedrig gegriffen wäre.
Wollte ich gerade sagen. Also da könnte man ja sogar eher fast vermuten, dass das so wieder in die Richtung des Oakland-Spiels gehen kann.
Ja, wäre ja auch ganz nett.
Na, wobei ich sagen muss, also jetzt nach der klaren, wir haben ja immer gesagt, wir wünschen uns eigentlich mal ein klares Spiel, damit man nicht tausend...
Nee, wir haben uns einen klaren Sieg gewünscht.
Genau, deswegen wäre jetzt diese Woche eigentlich der Moment, den klaren Sieg zu haben, nachdem man die klare Niederlage erlebt hat. Aber naja, gut,
Ja, aber wie gesagt, also gerade auf unserer defensiven Seite habe ich da jetzt eben zu viele Fragezeichen mit alleine hinter Josh Hobart. Also das
ja. Und also ich glaube auch, das wird eine ganz entscheidende Personalie.
Ja. Und auch, was macht Bakers Bein? Also das, ich Ne, sie haben jetzt ja gesagt, nee, das geht schon irgendwie. Aber ist er wirklich 100% fit? Würden sie ihn, wenn er leicht angeschlagen ist, jetzt überhaupt nochmal benchen? Oder was heißt benchen? Also würden sie ihn dann schonen und nochmal, ne, also das habe ich mich jetzt heute so im Laufe des Tages gefragt. Was, wie schlimm müsste eine Verletzung jetzt sein von Beck? Klar, wenn es so Bein ab wäre, dann würde er nicht spielen. Aber ja, was denkt ihr da? Das habe ich so gedacht. Was müsste er haben, dass sie ihn tatsächlich draußen lassen würden und nochmal switchen und sagen, hey, wir wollen unseren Rookie-Quarterback jetzt auch nicht angeschlagen irgendwie verheizen oder so?
Boah, das ist schwer zu sagen, finde ich, Mike.
Ganz schwer. Ich persönlich glaube, Hugh Jackson würde ihn schon eher schonen, wenn er merkt, er ist nicht, also er ist so unfit, dass er wirklich kein Movement in der Pocket macht, aber das so sah es gestern dann auch nicht aus. Also er hat sich nicht wohlgefühlt, das hat man gesehen. Aber man hat ja auch eine Woche Zeit jetzt erstmal und solche Sachen beim Knöchel, wenn du einmal ein bisschen umgeknickt bist, das kann in einer Woche auch schon wieder okay sein. Wenn es jetzt nichts ganz Schlimmes ist und dann hätten sie ihn, glaube ich, nicht spielen lassen. Also ich glaube, Hugh Jackson weiß, dass er mit Tyrod Taylor in Tampa Bay keine Chance hat. Dafür ist einfach so die Firepower der Offense der Bucks zu groß. Also du musst hier, sag ich mal, mindestens deine 24, 27 Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Und das kannst du mit Tyrod Taylor vergessen. Bei aller Liebe. Also das sehe ich nicht. Deswegen wird er so ein bisschen auch seinen Coaching-Stil natürlich daran ausrichten. Und wenn, dann eher so den Gameplan anpassen und sehr viel laufen und ihm einfach nicht, also man kann das ja anpassen. Es gibt ja viele Quarterbacks, also Tom Brady steht ja auch eigentlich nur in der Pocket rum. Der bräuchte gar keine Beine, der könnte auch in einem Rollstuhl da sitzen. Also man kann das auch so designen, dass er jetzt nicht jedes Spiel 10-mal scramblen muss und so ein bisschen aufpassen muss. Zumal der Passrush der Buccaneers eben auch nicht so gut ist, dass er es unbedingt müsste.
Ja, also ich denke mal sogar, das kommt auch immer vielleicht ein bisschen auf den Zeitpunkt an und den Gegner, wie man da reagiert. Also jetzt unabhängig von der Verletzung. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt die Saison ein bisschen weiter fortgeschritten ist, man eine bestimmte Anzahl an Siegen vielleicht auch schon erreicht hat und man zum Beispiel jetzt gegen KC spielt und Baker nicht so ganz fit wäre, dass man da vielleicht mal eher sagt, ja, wir lassen ihn draußen als jetzt in so einer Woche, wo man mit Tampa Bay ja eigentlich schon einen Gegner hat, den man zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man einen Sieg einfährt. Und darum geht's für Hugh Jackson ja in erster Linie, dass er Siege holt. Jetzt unabhängig davon, ob man nachher in die Playoffs kommt oder nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, also soweit Baker irgendwie laufen kann, wird er schon auf dem Platz stehen am Sonntag.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja. Aber also jetzt gestern, das hattet ihr ja, glaube ich, auch so wahrgenommen, dass das jetzt nicht allzu schlimm ausgesehen hat. Also weil er musste ja auch nicht runter beim nächsten Snap. Das finde ich ist so eigentlich immer schon mal ein ganz gutes Zeichen. Also er war dann nachher ja nochmal im Zelt und wurde untersucht, kam dann ja auch schnell wieder raus. Aber ich finde eigentlich immer so, das Ausschlaggebende ist immer, ist er beim nächsten Snap auf dem Platz oder nicht der Quarterback? Ja.
Also ich persönlich hatte auch den Eindruck, dass dieses Unwohlsein in der Pocket und insgesamt diese Nervosität nicht von der Verletzung herkam, sondern einfach, weil er ganz häufig schon diese kreativen Blitzpackages gespürt hat und es war einfach insgesamt für ihn gestern ein ganz schweres Spiel auch. Wenig Separations, waren quasi noch weniger Windows da als sonst schon und dann hast du eine Defense, die dir permanent vorm Gesicht steht, das kam einfach alles zusammen dazu, der Knöchel, der vielleicht ab und zu mal ein bisschen gezwickt hat. Und dann hast du so ein Spiel. Aber ich würde diesem Knöchel vielleicht 10% zuteilen. Ich glaube nicht, dass es allzu schlimm war.
Hm. Das ist eine wichtige Nuance, ne?
Für Amos auf jeden Fall.
Ja. Okay. Das ist richtig. Ja, genau. Also da bin ich auch bei Mike. Und ich glaube, das Positive, was man in Bezug auf Baker sogar aus dem Spiel gestern noch rausziehen kann, ist, dass er wahrscheinlich sogar bei dem Spiel bisher am allermeisten gelernt hat, seitdem er in der NFL ist.
Ja, das war auch so tatsächlich, so habe ich es mir ja auch schön geredet. Ja. Nein, aber das habe ich auch so gedacht. Also Ich glaube, die letzten beiden Spiele waren dafür, also gegen die Ravens, das war ja auch schon für ihn bestimmt, ne, da hatten wir auch nur 12 Punkte. Da hat er bestimmt ganz viel gelernt gegen so eine hammerharte Defense wie die Ravens. Und jetzt nochmal dieses Spiel hinterher, das glaube ich auch, weil da habe ich so gedacht, okay, das war jetzt auch nicht so, dass er völligst überfordert schien. Also er hätte ja wieder, wenn noch einer von den langen Bällen auch mal gefangen wird, dann hätte er einen zweiten Touchdown und wieder irgendwie wenigstens 280 Yards geworfen oder so. Ich glaube schon, dass dann Baker eher der Typ ist, dem das wirklich mehr bringt als dieser Ursprungsplan, oh, du bleibst mal die ganze Saison draußen. Dass ihn das schon, ich glaube, weil er auch so ein kleiner Ehrgeizling ist, der sich eben durchsetzen will, hoffe ich mal zumindest jetzt sagt, das will ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dieses letzte Spiel. Und dann glaube ich schon, dass ihn das nochmal pusht in seiner Entwicklung.
Ja, also da haben wir auch vor der Saison immer drüber schon mal gesprochen, dass es für ihn besser ist zu spielen und mal schlechte Spiele zu machen, als sich das von außen anzugucken.
Ja. Eine Vorhersage hätte ich dann noch gerne von euch, als ich gefragt, ne? Also jetzt, wo Rod Streeter down ist, A, zweiteilige Frage. Glaubt ihr, ich mache sie dreiteilig. A, glaubt ihr, wir holen noch irgendwen jetzt diese Woche oder ziehen wir nur irgendwen aus der Practice Squad hoch? B, wenn ja, wen? Und C, warum nicht Dimitri Flowers?
Ja, also da bin ich mir sicher, dass sie noch jemanden holen. Weil ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagt, wir haben mit Perryman letzte Woche so eine Granate verpflichtet, das wird irgendwie schon klappen. B, also wen? Ich weiß nicht, was macht Corey Coleman gerade? Also weil das war witzig, dass Mike das vorhin sagte, ich glaube Mike war es, der sagte, man wünscht ihn sich fast zurück. Das war nämlich witzigerweise gestern mein allererster Gedanke, als Streeter runter musste, dass ich dachte, wenn der irgendwie schon wieder irgendwo auf der Straße sitzt, holen wir ihn zurück. Wäre ich sofort dafür.
Ich fand in den 80ern auch CC Catch toll, ne? Also, ja. Das ist ja Corey Coleman, der Beifänger.
Und C. Flowers wird man, glaube ich, nicht holen, weil John Dorsey dich einfach ganz persönlich ärgern will.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wie Mike das ist.
Ja, für Flowers gibt es einfach keine Anzeichen, dass man irgendwie mit ihm in Kontakt steht. Deswegen sehe ich es einfach weit weg. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, am nächsten ist, dass man Demary Scott hochzieht aus dem Practice Squad. Ich habe mir gerade mal angeschaut, man hat nur noch einen Wide Receiver dort drin. Der war in der Preseason ganz okay.
Ja, Jungs! Baker. Klingel, 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 klingel! Aaron Wilson meldet gerade, Browns worked out 6 players today. Group includes former TCU wide receiver John Diaz and 2 other wide receivers. Plus fullback Dimitri Flowers.
Ich nehme alles zurück, was ich John Dorsey je unterstellt habe.
Ist das eine Meldung? Also, wenn sie ihn jetzt nicht holen, dann war er einfach wenigstens schlecht, ja?
Aber das ist tatsächlich ein Timing, das ist unfassbar.
Unfassbar, also, ne?
Ja.
Also,
naja, die warten halt mit ihren Meldungen immer extra, weil sie wissen, wir nehmen zu dieser Zeit auf.
Ja, das stimmt natürlich. Und 2 O-Liner und einen Linebacker. Habe ich jetzt noch in dem.
Ne? Aber also warum nur ein
Linebacker? Nach Dimitri Flowers weiter. So viel Zeit muss sein. Wer ist Aaron Wilson? Ist der ernst zu nehmen? Oh ja, doch. Covert die Texans für den Houston Chronicle und die Ravens for the Baltimore Sun, ja. Dann wird das wohl stimmen, ne? Also ist ja auch eine ganz trockene, staubtrockene Meldung. Die waren da zum Workout. Ja, Dimitri.
Wir werden sehen,
unfassbar,
was da passiert. Ja, aber das.
Ah, jetzt, Mike, jetzt habe ich wieder Energie.
Man merkt.
Ja, ich war echt down nach gestern, aber das gerade.
Mike hat gerade so nebenbei eine entscheidende Frage eingeworfen, wie ich finde. Ah, ja. Nämlich, warum nur einen Right Receiver? Das wundert einen wirklich ein wenig. Also letzte
Woche 2 Stück.
Hatte man ja ein paar da. Vielleicht auch deswegen, dass man jetzt vielleicht auch einen noch dazu holt, der letzte Woche schon vorgespielt hat, dass das vielleicht der Grund ist, aber das hat mich
gekocht. Es sind 3 Stück, also TCU so. Wide Receiver John Diaz and 2 other Wide Receivers plus Fullback Dimitri Flowers, also waren 3 Wide Receiver da heute, Dimitri Flowers, 2 O-Liner und ein Linebacker, was ja auch eben Sinn macht, wenn wegen Schobert. Also da macht es ja fast Sinn. Da hätte ich auch gedacht, dann ruhig mal drei. Weil Deutsch ist ja auch angeschlagen war, aber. Aber ich hatte auch nur noch Augen für Dimitri. Mein Blick wurde blumig.
Aber das ist tatsächlich interessant, weil ich habe das unter der Woche mitbekommen, die Browns haben ja Dan Vitale von der Injured List direkt gewaved, also die haben ihn direkt rausgeworfen. Das war tatsächlich vielleicht ein erstes Anzeichen, dass man sich nach einem Fullback irgendwie umgucken könnte.
Und das hatte mir auch wieder Flowers Hoffnung gemacht. Ja? Also vielleicht hat Baker jetzt auch einfach mal ein Machtwort gesprochen, dass sein Freund Dimitri Hermos.
Ich habe nichts
Flower Power.
Das kann auf jeden Fall aber ein Grund sein, dass man auch schon eher sagt, komm, wir gucken uns den mal an, weil da eine Bindung besteht.
Das ja, die beiden waren super.
Das halte ich nicht für...
Bei Oklahoma.
Tja, dann wissen wir jetzt zumindest, dass Arne heute einigermaßen glücklich ins Bett gehen wird.
Was mich halt beruhigt hat, war ja, dass neulich, ich glaube, es war Jake Burns, also einer von denen, die ich absolut gut finde, von denen, die halt auch Ahnung haben im Gegensatz zu mir, nämlich eingeworfen hat, dass sie es nicht nachvollziehen können, warum man den nicht schon lange mal hat vorspielen lassen. Ja, das hatte mir so Hoffnung gemacht irgendwie. Also ich wollte den vor dem letzten Draft schon unbedingt, alleine wegen seines Highlight-Videos mit Baker, was mir super gut gefallen hat, aber das ist auch einer von denen, die nicht solche völligen Hi-O-Pies sind wie ich, was das, die ernsthafte Bewertung von sowas angeht, das auch so mal in Frage gestellt haben, wie man das noch nicht geschafft haben kann mit der Verbindung zu Baker. Das hatte mir Mut gemacht. Und dass er jetzt wirklich da war, ja, jetzt muss nur noch der Vertrag her. Weil ich denke, den kannst du auch kurzfristig reinschmeißen, ohne dass er jetzt schon ein paar Wochen mit Baker trainiert hat, weil er einfach das College mit ihm zusammen gespielt hat, oder? Ja, muss ja so sein.
Ja, der kostet ja auch nichts, muss man ehrlich sein. Der kriegt seinen Minimumvertrag. Dann hast du einen Fullback auf der Liste. Je nachdem, wie man den einsetzt, am Anfang wahrscheinlich weniger, aber dann. Also ich finde, ein Fullback im Team ist ja generell nicht schlecht, weil du noch eine weitere Blocking-Option hast. Das ist so ein bisschen eher eine Unbekannte, der ist so ein Tight End daneben stellen. Also auch formationstechnisch gibt es eine gewisse Vielfalt, die ich nicht verkehrt finde in der Offense.
Nee, das ist richtig. Ja. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum der Fullback immer mehr ausstirbt, aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die füllt eine komplett eigene Folge.
Ja, man sieht ja bei Shanahan, wie gut man es machen kann. Also das finde ich immer beeindruckend, wie Kyle Shanahan seine Fullbacks einsetzt. Oder besser gesagt den Juszczyk. Das ist überragend. Also ist auch ein Einzelfall, aber da sieht man, es kann funktionieren.
Ja.
Gut. Gibt's von eurer Seite noch was, was wir besprechen müssen? Wir haben denn ja heute quasi ein schönes Happy End. Zumindest für Arne. Das ist... nehmen auch unsere Hörer wahrscheinlich gerne mit aus dieser Folge. Ja, sonst bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, das Spiel bei den Buccaneers beginnt am Sonntag zur, man kann glaube ich echt sagen, bei den Browns gewohnten Zeit um 19 Uhr. Zu sehen ist es im Game Pass. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei RAN.de oder auch direkt bei Prosimax zu sehen ist, ist glaube ich sehr, sehr gering. Ohne dass ich mir die Begegnungen bisher auch nur ansatzweise angeschaut habe, die parallel laufen. Also wird man da wahrscheinlich auf den Game Pass sich einstellen müssen. Was bleibt uns noch zu sagen? Ihr könnt uns natürlich gerne besuchen bei brownsfans.de. Dort wird Mike in dieser Woche auch wieder seine beiden Vorschauteile präsentieren. Ich habe nach zwei Wochen dieses Mal auch etwas weniger Arbeit, deswegen werde ich auch mal wieder meine Browns Notes zusammenschreiben, wobei ich auch selber schon gespannt bin, welche drei Gewinner aus dem Spiel gegen die Chargers ich mir aussuchen werde. Da werde ich mir aber noch Gedanken machen bis morgen. Das werdet ihr Mittwoch finden, dann Mikes Vorschau Teil 1 wahrscheinlich Donnerstag, Vorschau Teil 2 Freitag, nehme ich mal an.
Zumindest richtig.
War das, glaube ich, in den letzten Wochen so, hat sich das so ein bisschen auch bei uns eingespielt. Wir sind ja seit Beginn dieser Saison auch noch neu dabei. Bei Twitter könnt ihr uns folgen, @brownsfans.de. Da habe ich in der letzten Woche groß verkündet, sollten die Browns in die Playoffs kommen, dann gibt es ein Game Pass-Abo zu gewinnen. Die Chance besteht natürlich immer noch. Alles, was ihr dafür machen müsst, uns bei Twitter folgen. Das ist nicht so schwierig, könnt ihr gerne tun. Was ihr auch machen könnt, das wurde mir gesagt, soll man mal ein bisschen mehr erwähnen. Bei Spotify, auch bei iTunes, bei YouTube könnt ihr uns bewerten. Das hilft uns, um in Rankings und Empfehlungen aufzusteigen. Wenn ihr es gerne macht, freuen wir uns darüber natürlich. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, zur gewohnten Zeit. Dann mal nicht aus den Thomas Novak Studios, denn ich bin beim Tennis in Basel. Deswegen werde ich mir dann obligatorisch ein Thomas Novak Studio mit Entenbild in Basel einrichten. Das wird bestimmt spannend und wir werden sehen, wie dort die Internetqualität ist. Und sonst sind wir für heute am Ende. Danke, dass ihr uns wieder bis zum Ende durchgehend zugehört habt. Bis nächste Woche dann. Go Browns!